So, genau, Phil kommt dann im zweiten Teil und wird uns mit hineinnehmen in etwas, was er erlebt hat im letzten Jahr. Mein Name ist Andreas Hensch und ich freue mich mit euch zusammen, heute hier zu sein und zu erleben, dass Gott unsere Herzen berührt. Ich hole noch eine kleine Tafel nach vorn, die brauchen wir heute. Erntedank. Wir sehen hier so viele tolle, schöne Sachen. So Äpfel. Oh, richtig lecker. Das ist Erntedank. Und das ist der eine Blick, den wir haben können und haben sollen, dankbar zu sein für das, was Gott hat wachsen lassen. Und wir wollen jetzt mal einen anderen Blick einnehmen, nämlich überlegen, wenn Gott auf unser Leben, auf die Krone der Schöpfung schaut und sagt, was ist gewachsen im Leben meiner Kinder? Was ist da gewachsen? Was konnte ich bewirken? Und deshalb wollen wir darüber nachdenken, dass Gott der ist, der immer wieder in unser Leben hineinschaut und etwas wachsen lassen möchte, etwas verändern will. Dazu ein Vers am Anfang. Wie macht es Gott? Wie geht Gott vor? Was ist ihm wichtig, dass bei uns Veränderung im Positiven zum Guten geschehen kann? Ein Vers aus dem Römerbrief, ich denke vielen bekannt, der es so auf den Punkt bringt, dieses Prinzip Gottes, wie er anfängt, uns zu verändern. Paulus sagt hier, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Also ändert euren Fokus, da wo ihr euch orientiert. Und jetzt kommt's, worauf sollen wir uns orientieren, sondern lasst euch von Gott. Nicht von uns. Nicht durch meine Fähigkeit, nicht durch meine Erfahrung, nicht durch andere Menschen, sondern Veränderung geschieht nur von Gott. Durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir sind oft dabei, dass wir uns richtig anstrengen und mühen und viel in Bewegung setzen und sind dann ermattet und schauen zurück und denken, ich hätte mir gewünscht, dass mehr gewachsen wäre. Aber Gott sagt, ich bin der, der es wachsen lässt. Ich bin der, der in dir die Veränderung bringt, weil nur meine Kraft im Heiligen Geist diese Veränderung bewirken kann. Und dann heißt es weiter, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann merken wir auf einmal, ey, was ist Gott denn wichtig? Wo schlägt sein Herz? Dann merken wir, was gut ist, was Gott erfreut und was in seinem Willen ist. Und jetzt noch mal ein paar Verse, die das gleich deutlich machen. Es geht um drei Schlagworte, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, nämlich Vertrauen, Dankbarkeit und Früchte. Das hat was mit Erntedank zu tun. Und ich habe das hier noch mal draufgeschrieben, dass wir nachher noch mal darauf eingehen können. Gott will in uns Vertrauen wachsen lassen. Er selber ist der, der uns vertraut. Er fängt an und sagt, ich will dir Vertrauen schenken. Und für uns ist die Frage immer wieder, wenn wir uns selber reflektieren, wem vertrauen wir und was vertrauen wir? Auf was vertrauen wir? Dankbarkeit ist der nächste Punkt, den Gott in unserem Leben bewirken will. Und hier ist der Punkt, spürt man diese Dankbarkeit? Ist es für andere greifbar? Haben wir eine Ausstrahlung, wo andere merken, aus allen Poren kommt Dankbarkeit? Nicht das typische deutsche Gemecker, sondern da ist was Gutes, was von Gott kommt. Und der letzte Punkt, Früchte. Gottes Ziel ist, in unserem Leben Früchte zu wachsen zu lassen. Und auch die dürfen sichtbar sein. Also nicht virtuelle Früchte, sondern echte Früchte. Jetzt noch ein paar Bibelverse, die deutlich machen, wie diese Herzensveränderung aussehen kann und wie wichtig das Gott ist und dass es von Gott kommt. Der erste Vers steht im Hesekiel 36, da heißt es, Gott selber legt sich fest und sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ein Bild dafür, dass Gott uns Menschen neu macht. Im Neuen Testament wird zu diesem Erlebnis Wiedergeburt gesagt. Das heißt, der Heilige Geist kommt in das Leben hinein und verändert die Ausrichtung des Menschen. Ein nächster Vers aus dem Psalm. Und hier wird deutlich, dass das eine ist das Angebot, was Gott macht. Und das andere ist der Mensch, der sagt, ich will mich darauf einlassen. Und David tut es hier. Im Psalm 51, Vers 12 betet er vor Gott und sagt, Herr, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das eine ist der Geber, der sagt, Gott, ich gebe dir, und wir dürfen uns entscheiden und sagen, ich nehme es an. Ich strecke mich danach aus. Ich will gern wachsen. Ich will, dass deine Früchte in mir entstehen. Noch ein weiterer Vers, wo so eine Verheißung da ist, dass Gott sagt, wenn du dich darauf einlässt und so wie David dich ausstreckst nach diesem Herzen, nach diesem reinen Herzen, nach dem erneuerten Geist, dann verspreche ich dir, du wirst mich sehen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Und wir selber wissen alle, dass wir von uns aus kein reines Herz haben, sondern damit ist gemeint, wer ein von Gott geschenktes neues Herz hat, der ist glücklich, denn er wird Gott sehen. Gott legt sich fest und sagt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, mir zu vertrauen, diesen ersten Schritt zu gehen, dann wirst du mich sehen. Und zwar hier auf dieser Erde und die Zeugnisse von euch, die Berichte, wo ihr selber in eurem Leben Früchte wachsen seht, die sind ein Beleg dafür, dass Gott wirkt. Und dann noch einen letzten Vers, wo Gott nochmal fokussiert und sagt, unser Leben fordert uns auf allen Ebenen heraus. Und du kannst diesen Fokus verlieren, wenn du dir andere Schätze suchst. Wenn dir andere Dinge im Leben wichtiger werden als dieses Herz, was David schon so gesagt hat, dieses reine Herz immer wieder danach zu suchen. Und deshalb Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Die vier Verse sollen uns so ein bisschen einen Rahmen geben, in dem wir uns bewegen wollen. Und wir wollen ganz kurz einsteigen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gott eine Geschichte schreibt, und es hätte auch deine und meine Geschichte sein können. In dem Buch Ruth, hier ist eine schöne Übersicht vom Bibelprojekt. Wer von euch, wir können heute nicht die ganzen vier Kapitel durchlesen, aber wer sich das mal anschauen will, kann man in YouTube eingeben, Bibelprojekt Ruth, und dann kommt ihr auf dieses Video, was 7 Minuten geht, und da wird euch das biblische Buch erzählt. Und wir tauchen in so ein paar kleine Dinge ein. Das Buch Ruth besteht aus 4 Kapiteln, und es wird eine Geschichte erzählt von einer israelitischen Familie im 1. Kapitel, die eine echte Tragödie erlebt. Die erleben eine Hungersnot, das ist in der Zeit der Richter, das sieht man hier oben, und sie haben nichts zu essen und wandern aus ins Feindesland nach Moab. Und in Moab angekommen, die Naomi mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und 2 Söhnen. In dem Land angekommen, passiert eine Tragödie. Der Mann stirbt und die beiden Söhne nehmen sich Frauen aus dem Land Moab, und später sterben auch die beiden Söhne. Das heißt, plötzlich sind alle Männer weggestorben. Alle die, die eigentlich verantwortlich waren, für die Familie zu sorgen. Weg. Und drei Witwen. Das ist ganz kurz der Einstieg in dieses Lebenszeugnis von Ruth. Und man kann sich an so einer Situation fragen, Gott, bist du überhaupt da? Siehst du mich? Ist dir das alles egal? In dem Buch Ruth wird ganz wenig berichtet, dass Gott da irgendwie eingreift, aber man sieht im Hintergrund, wie Gott die Fäden spinnt, wie Gott nichts entgeht und wie Gott alles im Blick hat. Und als die Männer gestorben sind, dann entscheidet sich Naomi, wieder zurück nach Israel zu gehen. Und sie weiß genau, als Witwe ist es richtig schwierig. Und deshalb sagt sie ihren beiden Schwiegertöchtern, ihr müsst nicht mitkommen. Bleibt hier in eurem Land, ich will alleine zurückgehen. Und das ist so eine Entscheidungssituation, wo die Punkte auch in unserem Leben zutreffen. Und die eine Schwiegertochter, die entscheidet sich im Land zu bleiben und die andere, die ist hartnäckig und das ist Ruth. Die ist hartnäckig und sagt, ich habe durch meine Schwiegermutter diesen Gott Israels kennengelernt und ich will dranbleiben. Und sie trifft eine Entscheidung und wir lesen in 1. Ruth 1, Vers 16, aber Ruth antwortete der Naomi, verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du lebst, möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich bestrafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi, die Schwiegermutter, sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter, im eigenen Land zu bleiben. Was für eine starke Entscheidung. Was für eine Entscheidung im Vertrauen auf das, was sie vielleicht nur kurze Zeit erlebt hat. Diesen Gott, der durch Naomi gesprochen hat, die Art, wie sie mit Gott lebte. Was hat Gott in das Herz dieser Ruth gelegt? Welche Frucht war da schon da? Und es geht weiter in der Geschichte. Sie sind jetzt zurückgegangen nach Israel und kommen dort als Witwen an und es ist richtig schwierig. Und sie überlegen sich, wie kommen wir jetzt durch? Und die Naomi, schon ein bisschen älter, schickt ihre junge Schwiegertochter Ehren sammeln auf ein Feld. Also das wird abgeerntet und sie läuft hinterher und liest einfach die Sachen auf, die noch am Boden liegen. Keine Walnüsse, sondern Gerstenkörner waren das damals. Und der Feldherr, der Boas, ein ferner Verwandter von Naomi, der beobachtet das. Der guckt sich das eine Zeit lang an und denkt, die ist aber treu. Wie die da alles so aufliest und dann kriegt er mit, erkundigt sich, die macht es eigentlich für ihre Schwiegermutter, um die zu versorgen. Und da fängt was an in Boas zu wachsen und dann erzählt Ruth der Naomi zu Hause, ich habe Boas getroffen, dort auf dem Feld und er hat mir geholfen, er hat mir Vorteile gegeben, er hat mir es erlaubt, Körner zu sammeln und ich wurde gut versorgt. Und Naomi merkt und empfindet, Gott handelt. Gott versorgt uns. Und er sagt, der Boas, das ist unser Verwandter und er wird unser Löser sein. Dahinter steckt eine Tradition in Israel, die eine Verantwortung füreinander bedeutet. Wenn die Männer in Israel damals gestorben waren, ist all ihr Besitz und die zurückgelassenen Frauen wurden von einem nahen Verwandten gekauft oder übernommen in Verantwortung. Und im Normalfall heiratete einer der Verwandten, der noch nicht verheiratet war, diese Witwe und sorgte dafür, dass sie am Leben bleibt, weil die ansonsten nichts zu essen hätten. Das war ein Prinzip, was in Israel so gelebt wurde, was in der Tora beschrieben war, diese Fürsorge füreinander. Und die Ruth erkennt schon hier Gottes Handeln. Und dann überlegen sie, ja, wie kriegt der Boas jetzt mit, dass wir bereit sind für diesen Schritt? Und die Ruth macht sich auf, sie legt ihre Trauergewänder ab, ein äußeres Zeichen dafür, dass sie als Witwe bereit ist, jetzt wieder neu zu heiraten. Und sie geht eines Abends, der Boas, so steht es in der Bibel, schläft in der Scheune, sie geht dahin und legt sich demutsvoll zu seinen Füßen. Das sieht man hier in dem Bild. Dann wacht er plötzlich auf und denkt, was ist denn jetzt? Wer liegt denn hier zu meinen Füßen? Und dann erzählt die Ruth ihr Anliegen und ist ganz mutig und offen und sagt, Boas, willst du mich heiraten? Ich mache jetzt mal richtig platt und damit mich und Naomi versorgen? Überleg dir das. Und jetzt sagt der Boas darauf, der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher. Die Liebe, die sie bisher gezeigt hat, war die Liebe zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter, ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest, denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Der Boas, um einiges älter als die junge Ruth, lässt sich darauf ein und prüft es. Und dann kommt es genau zu dieser Situation. Es wird noch ein Verwandter, ein näher Verwandter gefunden, der eigentlich das Vorkaufsrecht hätte, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf. Er wäre der, der zuerst Verantwortung übernehmen muss, so muss man es besser formulieren. Und der merkt dann aber, an dem ganzen Paket hängt eine Frau dran, nämlich Ruth. Ich muss sie dann heiraten. Und dann tritt er zurück und sagt, das ist mir doch zu viel. Und es kommt dazu, dass der Boas die Ruth heiratet. Und jetzt merken wir, wie Gott durch diese Lebensgeschichte von dieser Familie wirkt und handelt. Weil nämlich jetzt Folgendes gesagt wird. Ups, es ist ausgegangen. Kannst du nochmal an? Irgendwie fehlt. Jetzt, genau. Da wird Folgendes gesagt in Ruth 4. So heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Und sie gebar ihm einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagten zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden und im Alter soll er für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als 7 Söhne. Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und sie nannten das Kind Obed. Und jetzt wird's spannend. Und Obed war der Vater von Isai und der Großvater von David. Gott nimmt diese Familie, die fast am Sterben war, und er führt sie ins Feindesland. Und er zieht seinen roten Faden durch ein Schicksal und lässt einen Jungen zur Welt kommen, der Großvater von David ist. Und wer ist David? Er ist der Vorfahre von Jesus. Der Stammbaum Jesus, von Jesus, unserem Retter, wurde in dieser kleinen Geschichte, die so untergehen kann, so wie auch unser Leben untergehen kann, scheinbar untergehen kann, so zu Ehren gebracht. Und Gott sagt, es lohnt sich, mir zu vertrauen. Es lohnt sich, auch in Schwierigkeiten dankbar zu sein. Und du wirst erleben, dass in deinem Leben Früchte wachsen. Naomi hat das erlebt, weil sie sich auf Gott eingelassen hat. Ruth hat es erlebt. Und auch wir dürfen das erleben, wie Gott wie so einen Faden in unserem Leben spinnt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Herz öffnen und Gott anfangen zu vertrauen. Bevor jetzt Phil uns gleich mit hineinnimmt und uns erzählt, was er im letzten Jahr erlebt hat, mit diesem Vertrauen auf Gott, will ich noch eine kleine Begebenheit erzählen, die wir erst letzte Woche erlebt haben. Wo wir merken, Gott ist dran an unserem Leben. Gott sieht uns. Wir haben eine Nachbarn, als wir eingezogen sind bei uns im Haus, die auf einer Seite von uns wohnen, mit denen ging es von Anfang an schon ein bisschen holprig los. Es war schwierig, irgendwie kamen wir nicht so richtig zueinander und es gab immer irgendwie Stress und wir haben uns bemüht, freundlich zu sein und Kontakt zu pflegen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und es gab über viele Jahre, 18 Jahre, eigentlich immer wieder Komplikationen, dass die Kinder angemotzt wurden, dass wir mal vors Schiedsgericht geholt wurden, alles Mögliche. Und wir haben gesagt, es ist ganz schön anstrengend. Warum muss das passieren? Warum so schwierige Nachbarn? Dann passiert es, dass der Mann sich von der Frau getrennt hat, vor 5 Jahren ungefähr. Und wir merkten, die Situation verändert sich etwas, aber es war immer noch nicht irgendwie wirklich total anders. Und in den letzten 2 Wochen waren wir wieder mal dran, unsere Hecke zu schneiden. Und ich habe ihr eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, es tut mir leid, dass wir so spät dran sind und ich schaffe das terminlich nicht. Wir haben uns jetzt noch jemanden besorgt, der uns mithilft. Kannst du uns bitte das Tor offen lassen, dass wir auf deine Seite rein können? Und habe mich nochmal entschuldigt, dass es halt jetzt erst passiert. Und dann hat sie ganz lieb zurückgeschrieben, meinte, kein Problem, funktioniert alles. Und in der letzten Woche stand sie am Zaun und Madeleine hat sie gesehen und hatte diesen Impuls, ich gehe jetzt mal hin. Und dann standen sie am Zaun, was noch nie passiert war, und haben über 30 Minuten miteinander gesprochen. Und sie hat auf einmal ihr Leben angefangen zu öffnen. Gott geht mit uns manchmal Wege, die ganz anders sind, als wir denken. Aber Gott ist dabei und sagt uns, vertraue mir. Ich will in deinem Leben Früchte wachsen lassen. Es lohnt sich, mir zu vertrauen. Phil, komm zu uns. Erzähl uns, was du so erlebt hast.